Hast du Angst vor schlechten Rezensionen oder davor, dich auf Social Media zum Affen zu machen oder beim Self-Publishing-Projekt etwas komplett falsch zu machen? Viele meiner Kundinnen berichten mir, welche Herausforderungen ihnen Unwohlsein bereiten. Und daher stelle ich mir heute die Frage, warum haben wir Angst und wie sollte man mit ihr umgehen? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um das Thema Ängste überwinden. Ich habe das aufgegriffen, weil viele meiner Kundinnen davon berichten, dass ihnen gewisse Herausforderungen rund um ihr Self-Publishing-Projekt Angst machen. Im Zuge der Vorbereitung für die Folge habe ich aber natürlich auch meine eigene Beziehung zur Angst reflektiert. Dabei habe ich festgestellt, dass ich viele meiner Kundinnen nicht wirklich nachfühlen oder nachvollziehen kann, weil ich die von ihnen beschriebenen Herausforderungen so für mich nicht kenne. Ich habe eben keine Angst vor negativen Rezensionen oder vor Sichtbarkeit oder vor Fehlern. Also nicht wirklich Angst halt. Ja? Und deswegen empfinde ich das nicht so wie sie. Das hat es mir natürlich leichter gemacht, meine eigenen Projekte anzugehen und umzusetzen und zu vermarkten. Aber gleichzeitig war ich zu der Zeit, in der ich meine ersten Bücher veröffentlicht hatte, ganz schwer von Ängsten geplagt, einfach nur von anderen. Ich hatte nach meinem schweren Burnout nämlich vor allem Angst davor, mich gesundheitlich nicht mehr zu erholen und als Folge dessen ganz einfach Angst vor der Zukunft, Angst vor am Ende des Tages Verarmung, weil ich halt Angst hatte, dass ich nicht mehr arbeitsfähig bin. Das heißt, so wie es eh klar ist, wir alle kennen Ängste und wir alle haben auch Ängste, die in irgendeiner Form mit dem beruflichen Kontext oder eben unseren Projekten zu tun haben. Ich fange wie üblich von vorne an. Natürlich bin ich keine Psychologin oder Therapeutin, aber ich habe versucht, das Konzept von Angst zum Verständnis einmal grob zusammenzufassen. Und dabei habe ich mich sowohl der Literatur als auch ergänzend ganz einfach meiner persönlichen Erfahrung bedient. Also tatsächlich, so wie ich das jetzt beschreibe, so habe ich das für mich selbst auch gelöst und gelernt. Angst ist ja meistens ein Gefühl, das in als bedrohlich empfundenen Situationen aufkommt und als eben bedrohlich oder stressig empfunden wird, als unangenehm, man bekommt ein Unwohlsein, das kann leicht bis schwerwiegend sein. In der Psychologie wird der Begriff Angst ja ganz oft auch mit Krankheitsbildern verbunden, wie schizophrener, depressiver, zwanghafter oder hysterischer Angst. Das sind allerdings Beschreibungen von, ich sag mal, inadäquaten Angstreaktionen. Deswegen nennt man sie auch Angststörungen. Darum geht es natürlich heute in meiner Podcast-Folge nicht, nur um das klar zu differenzieren. Falls du hier einen großen Leidensdruck hast und da wirklich schon die Ängste einen großen Anteil an deinem Leben haben, würde ich dir wirklich dringend empfehlen, dir da jemanden zu suchen, der dir da wirklich fundiert helfen kann. Heute geht es wirklich um, ich sage mal, Ängste im Alltag, die sich in irgendeiner Form jeder kennt, sage ich einmal. Ja. Die bedrohlichen Situationen, von denen ich vorher gesprochen hatte, können, also diese bedrohlichen Situationen, die man empfindet, die angstauslösend sind, können ja durch zum Beispiel externe Reize hervorgerufen werden. Also, keine Ahnung, eben irgendwas, was im Außen passiert. Es ist jetzt egal, ob vor dir ein Bär stehen würde oder du vor einer vor Publikum sprechen sollst. Ja? Das wäre so. Aber auch durch deine eigenen Gedanken kann das hervorgerufen sein. Ja? Also wenn du, sage ich mal, ein Gedankenkarussell hast und dir irgendwas vorstellst, was passieren könnte und das zunehmend Ängste schürt. Ja? Das heißt, es kann etwas sein, was reell da ist oder etwas, was auch in deinem Kopf passiert. Egal, was die Ursache ist, diese Angst, die dir kommt, oder dieser eigentlich der Reiz, egal ob extern oder sozusagen intern, diese bedrohliche Situation löst eine Stressreaktion aus. Und zwar ausgehend vom Gehirn, welches dann wiederum eine Reihe von körperlichen Prozessen in Gang setzt, über das Nervensystem, an die Organe und wieder die Schleife retour. Das heißt, wirklich eine körperliche Stressreaktion. Beispiele dafür kennst du sicherlich. Eine schnelle, flache Atmung, ein erhöhter Puls bzw. Herzschlag, die Muskeln, die sich anspannen, also man verkrampft halt so, man schwitzt. Das ist auch geruchsverändernd tatsächlich, also man redet ja auch von Angstschweiß. Also all diese Reaktionen sind eben Beispiele. Es gibt noch mehr, aber das sind die, die wir oft einfach als erste Anzeichen der Angst auch selbst bei uns wahrnehmen. Das alles, und das ist das super Spannende, läuft viel schneller ab, als sich dein Verstand einschalten kann, geschweige denn es steuern kann. Das heißt, du kannst nicht mit logischem Denken die körperliche Reaktion einfach überschreiben sozusagen. Ja? Ich habe mal einen super Vergleich gehört. Unser Körper ist wie ein Rauchmelder, der blitzschnell reagiert, ja, wenn es tatsächlich brennt, aber eben auch manchmal Fehlalarme auslöst, zum Beispiel wenn der Toast in der Küche verkokelt. Ja? Der Körper geht also immer nach dem Motto, sicher ist sicher. Ja? Better sorry than dead, so nach dem Motto. Ja? Und was man also festhalten kann, ist, dass er reagiert auf diese bedrohlichen Situationen und es also egal ist, ob es eine objektiv gefährliche Situation ist, also wirklich das Feuer in der Wohnung beim Rauchmelder, also es echte Verletzungs- oder Todesgefahr gibt, oder ob es eben einfach nur eine empfundene, also eine als bedrohlich empfundene Situation, wo die erste Reaktion ist Alarm, aber in Wahrheit kommt man dann drauf, oh nein, es ist ja eigentlich gar nichts, was mich verletzen oder töten kann, es ist nur der Toaster. Du merkst es schon, oder du ahnst es vielleicht schon, unsere Reaktionsmuster stammen ganz klassisch aus der Zeit, in der wir noch in Höhlen wohnten. Und sie dienten einfach zur Vermeidung von körperlicher Verletzung bzw. allem, was letztendlich zum Tod führen kann. Also du hast sicher schon auch das Beispiel vom Säbelzahntiger vielleicht schon einmal gehört. Also die reelle Bedrohung, die da ist. Und daraus kennt man auch sozusagen die als natürliche oder adäquate beschriebene Reaktion auf solche Situationen, auf solche stressigen Situationen. Nämlich Flucht oder Kampf. Es gibt auch Todstellen, aber das ist so eine extreme Situation. Aber Flucht oder Kampf ist so das Klassische. Der Säbelzahntiger steht da, flüchte ich oder kämpfe ich? Ja? Das ist so das Beispiel, das wahnsinnig oft gebracht wird. Und jetzt kann ich nämlich zum ganz wesentlichen Punkt dieser Podcast-Folge kommen. Nämlich, wenn es eine Sache gibt, die ich dir heute mitgeben will, dann, sobald du merkst, dass du vor etwas Angst hast und du dich davon gestresst fühlst, versuch zu erkennen, mit welcher Art von Angst du es zu tun hast und welche Funktion sie hat. Wenn es etwas ist, was körperliche Gefahr ist, dann wird der Körper reagieren und bevor du überhaupt anfangen kannst, darüber nachzudenken, wird es eine Reaktion geben. Also was das zweite Beispiel, das oft gebracht wird, ist, du möchtest über die Straße gehen, es kommt ein Auto dahergefahren mit hoher Geschwindigkeit und du hufst gerade noch von der Straße wieder runter auf den Gehsteig. Das ist, da denkst du nicht, erst da läuft kein bewusster, rationeller Vorgang, sondern das ist eine körperliche Reaktion. Und das heißt, wenn tatsächliche Verletzungs- oder Todesgefahr besteht, wird dein Körper sowieso reagieren. Wenn du zu einem Punkt kommst, wo du darüber nachdenken kannst, ob diese Situation tatsächlich gefährlich ist, ist es vermutlich keine potenziell tödliche Situation, weil du bist nämlich bis zu einem Punkt gekommen, wirklich darüber nachzudenken. Und du merkst schon, an dem Punkt ist es wahrscheinlich eben nichts Körperliches. Ursprünglich ist ja Angst ein die Sinne schärfender und Körperkraft aktivierender Schutz- und Überlebensmechanismus. Also Angst ist eben so ein Warnsignal und daraufhin wappnen wir uns eben körperlich, so wie also zu den Höhlenzeiten, sage ich einmal, genauso wie heute, auf eine körperliche Gefahr. Der Punkt ist aber eben, dass heute viele empfundene Gefahren keine körperlichen Risiken mehr in sich bergen. Ja? Weil wir heute meistens in Situationen stecken, in denen unsere Ängste differenzierter sind und eigentlich eher emotionaler Natur. Die Beispiele, die ich gebracht habe, werden dich nicht umbringen, im wahrsten Sinn des Wortes, wenn du eine schlechte Rezension erhältst oder dich auf Social Media eben zum Affen gemacht hast oder etwas komplett falsch gemacht hast bei deinem Self-Publishing-Projekt. Das sind lauter Dinge, die einfach emotionale Ängste, emotionalen Stress auslösen. In dem Kontext, also in diesem beruflichen Kontext, sehen wir aber auch viele andere, also viele Arten von Ängsten begegnen. Also die Liste ist mit Sicherheit unvollständig, ich gebe nur ein paar Beispiele. Ja. Zum Beispiel die Angst vor Veränderung. Die Angst, eben wie ich gesagt hatte, bei mir vor Armut oder Erfolglosigkeit versus die Angst vor Erfolg. Es gibt Leute, die eigentlich auch Angst davor haben, erfolgreich zu sein. Es gibt die Angst vor Abhängigkeit oder die Angst vor Nähe. Es kann geben die Angst vom Anfangen, aber auch die Angst vom Beenden. Die Angst vor Kritik, davor Fehler zu machen, sichtbar zu sein. Die Angst vor Ablehnung, Verlust oder Ausschluss aus der Gruppe. Das greift dein Selbstwertgefühl an, deine Identität unter Umständen. Du kannst Angst haben vor dem Unbekannten bzw. vor Unsicherheit, aber auch davor Entscheidungen zu fällen und dass etwas endgültig ist. Also das sind jetzt lauter Ängste, die eben keine Verletzungs- oder Todesgefahr in sich bergen, sondern rein emotional geprägte Ängste sind und die sind erlernt. Das heißt, die hängen mit deinen Erfahrungen zusammen. Irgendwann hast du negative Erfahrungen damit gemacht und das hat sich dann bestärkt und aufgestaut. Es waren halt entweder sehr frühe negative Erfahrungen oder mehrere negative Erfahrungen. Und wenn es also eben nicht ums Überleben oder die Abwehr von körperlichem Schaden geht, was ja eben, wie ich gesagt habe, heute zum Großteil der Fall ist, dann sollten wir ja Angst eigentlich anders interpretieren, weil es ist ja nicht mehr das, was es einmal war. Sollte also nicht als Warnsignal interpretiert werden, meiner Meinung nach, sondern als Aufforderung bzw. Anreiz. Da wirst du denken, hä? Das ist der Grund, weshalb ich heute, also in diesem beruflichen Kontext, auch nicht so sehr von Angst sprechen möchte, sondern lieber von Furcht. Da bei Furcht handelt es sich nämlich eher um eine Reaktion auf etwas, etwas, was dir Respekt einflößt. Ich glaube, man kann es dann besser differenzieren, ja? Weil der dänische Philosoph Søren Kierkegaard, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat einmal gesagt, die Angst gilt als eine Reaktion auf eine unbestimmte Gefahr, während die Furcht auf ein bestimmtes, den sich fürchtenden, gefährdendes, konkretes Objekt verweist und von kürzerer Dauer ist. Das heißt eigentlich, Angst ist emotional oder schon so aufgeladen oder eben Todesangst, dass sie schon diffus ist, dass sie schon riesig ist. Während, wenn du jetzt Furcht nehmen würdest, dann wäre das, dass du Respekt vor etwas hast, wo du genau weißt, wovor du Respekt hast. Ja? Und das wäre eben eine solche Präsentation oder eine solche negative Rezension. Und deswegen finde ich, wenn wir schon bei der Sprache umdenken, erkennen wir schon, dass wir da, ich sag mal, eine Handhabe, einen Handlungsspielraum haben. Und wenn du Angst vor der Präsentation, dem Ergebnis des Lektorats oder davor hast, einen falschen Titel für dein Buch zu wählen, dann sind das eben super konkrete Situationen, denen du dich stellen kannst. Und du kannst entweder scheitern oder erfolgreich sein. Ja, also das eine Ergebnis ist mit Sicherheit angenehmer oder wünschenswerter als das andere. Das ist schon richtig. Aber jetzt komme ich nochmal, ziehe ich die Schleife zurück dazu, dass ich gesagt habe, Angst solltest du als Aufforderung oder Anreiz sehen. Du hast wahrscheinlich schon einmal von der Differenzierung zwischen dem Bereich, den wir oder der Komfortzone genannt wird und jenem Bereich, der außerhalb dieser Komfortzone liegt, gehört. Also davon hast du wahrscheinlich, von dem Konzept hast du schon mal gehört. Und die Komfortzone ist an sich ja nichts, obwohl es so klingt, komfortabel, gemütlich, würde man bei uns sagen. Ja. Das heißt nicht unbedingt, dass die positiv oder bequem ist, sondern Es ist vielmehr das, was wir kennen und von dem wir denken, dass wir es meistern können. Ja? Ob das da besonders bequem ist oder nicht sei, es ist mehr das, was uns bekannt ist. Und weil es bekannt ist, als sicher und bewältigbar empfunden wird. Ja? Alles außerhalb von dieser Komfortzone ist das, was eben unbekannt, unsicher und gefühlt außerhalb unserer Kompetenz liegt. Und vor dieser Zone, außerhalb der Komfortzone, vor der fürchten wir uns. Blöderweise passiert genau außerhalb dieser Komfortzone Wachstum und Entwicklung. Also zumindest an dieser Grenze zu kommen, also genau an der Grenze nach der Komfortzone, wenn du so willst, ja. Dort, alles was dort passiert, lässt dich wachsen. Alles, was weit drüber ist, wäre Überforderung, aber darüber reden wir jetzt nicht. Der logische Umkehrschluss ist, was du fürchtest, ist noch außerhalb deiner Komfortzone und somit genau das, was du tun solltest, um dich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, das ist jetzt logisch nachvollziehbar oder klar. Wir fürchten alles, was uns unbekannt ist oder von dem wir denken, dass wir es nicht bewältigen können. Das liegt sozusagen außerhalb unserer Komfortzone. Aber so wie ich gesagt hatte, Wachstum per se passiert außerhalb dieser Komfortzone. Das heißt, genau dort, wo das liegt, wovor wir uns fürchten. Statt also die Furcht bzw. das, was sie auslöst, zu meiden, solltest du sie anpacken. Also genau das Gegenteil tun. Und aus unseren Instinkten heraus gehen wir ganz oft in die Vermeidung, weil wir denken, es ist für uns entspannter, es stresst uns nicht so sehr, Stress ist negativ, es ist ja der Körper, der sich total dagegen wehrt, das interpretieren wir dann vielleicht auch als Intuition. Meine Intuition will mir sagen, ich sollte das nicht machen. Man sagt auch manchmal, so bin ich eben, ich bin kein Typ, der sich hinausstellt und vor Publikum etwas sagt, das ist nicht mein Typ, also finde ich Wege, die mehr zu meinem Typ passen. Das Problem damit ist, du bleibst immer in deiner Komfortzone damit. Mit all diesen Mechanismen bleibst du dort, wo du dich per se in dem Bereich, in dem du dich nicht weiterentwickelst. Und es ist eigentlich sogar noch schlimmer, weil wenn du davor davonläufst, signalisierst du dir unterbewusst selbst, das, wovor du dich fürchtest, das ist tatsächlich eine Gefahr. Also es lohnt sich sogar, sich davor zu fürchten, sozusagen. Du sagst dir selbst, aber Achtung, durch die Vermeidung, ich kann mit Sicherheit nicht damit umgehen. Und damit wird das Ganze zum Teufelskreis. Je mehr du dir selbst sagst, dass du nicht damit umgehen kannst und dass das tatsächlich eine Gefahr ist, desto weniger wirst du dich mit dem konfrontieren. Und desto mehr wirst du es vermeiden und desto mehr gibst du dieser Furcht eigentlich Macht über dich und dein Leben, weil es wird immer einschränkender. Und es kann irgendwann zu einer tatsächlichen ausgewachsenen Angst werden und vielleicht bei manchen Menschen dann eben auch zur Angststörung. Das heißt, du überlässt etwas, was vielleicht ursprünglich relativ harmlos war, unter Umständen wirklich viel Macht. Die logische Konsequenz, es gibt nur den Weg nach vorne in die Konfrontation mit dem, was dir Respekt einflößt. Wie gesagt, ich rede heute nicht von wirklich großen Ängsten, die Leidensdruck erzeugen und so weiter und so fort. Da sucht ihr wirklich jemanden, der eine Ahnung davon hat. Ich rede wirklich so von, ich bekomme ein bisschen schwitzige Hände, wenn ich eine Präsentation halten muss. Ja. Und deswegen, damit du nicht eben in die Überforderung kommst, empfehle ich dir ganz konkret, tu kleine Schritte nach vorn. So gehst du halt Stück für Stück aus deiner Komfortzone raus und erweiterst sie damit. Weil tatsächlich Komfortzone wächst. Die wächst mit dem, was du dir selbst zutraust. Die wächst mit dem, was du sagst, oh, damit kann ich umgehen. Da fühle ich mich sicher. Das ist für mich etwas, was ich kenne. Und das war bei mir persönlich am Anfang gesagt, es gibt... Ich hatte nicht die Angst vor der Präsentation oder die Angst vor der negativen Rezension. So, das habe ich am Anfang gesagt. Ich hatte Angst vor der Zukunft und das war schon groß. Ja. Und es war auch nicht unbegründet tatsächlich. Es war nicht unbegründet zu denken, dass ich vielleicht berufsunfähig bleibe, weil sich das viele, viele Jahre hingezogen hat. Das heißt, es war schon auch eine Realität bis zum gewissen Grad. Aber es war auch so lange Realität, wie ich selbst in die Vermeidung gegangen bin. Weil ich habe genau das getan, was eben eine natürliche Reaktion ist, die Vermeidungsstrategie. Ich habe versucht, nur Dinge zu tun, in denen ich mich sicher fühle, diesen Stress zu vermeiden, wirklich ganz kleine, wie sagt man, kleine Brötchen zu backen, ja. Aber damit habe ich mich auch klein gehalten. Und irgendwann eines Tages ist mir einfach aufgekommen, weil es mir selbst schon zu lästig war, bin ich drauf gegangen, Moment mal. Also, wenn ich mir selbst nichts mehr zutraue, naja, erstens, wer soll mir denn, also quasi, wer soll mir dann etwas zutrauen? Und zweitens, wie soll ich mich denn dann aus dem wieder rausentwickeln? Also, das ist mir einfach irgendwann so wie Schuppen von den Augen gefallen. Das heißt, das ist wirklich auch in jeder Situation eigentlich machbar. Und dann habe ich angefangen, mich selbst wieder mehr zu fordern. Nicht zu überfordern, sondern zu fordern. Und so bin ich Schritt für Schritt wieder, habe ich meine Komfortzone wieder erweitert und meine Bequemlichkeit im wahrsten Sinn des Wortes wieder zurückerlangt. Und das ist jetzt nicht unbedingt angenehm als Prozess, weil man ja gefordert ist. Das ist schon anstrengend, da braucht man schon ein bisschen Überwindung, da muss man schon dranbleiben, aber es ist eben wirkungsvoll. Und das hast du sicher auch schon mal den Begriff Resilienz gehört. Also wenn du das tust und Schritt für Schritt nach vorne gehst, erhöht das eben deine Resilienz, also deine Widerstandskraft. Und das wiederum, diese Widerstandskraft, die zunimmt, führt ja dazu, dass du dich weniger fürchtest. Also das ist dann der, wie sagt man, der virtuose Kreis oder so. Also nicht der Teufelskreis, nicht der negative, sondern die positive Spirale. So, so weit, so gut. Ja. Das Ganze hat einen kleinen Haken. Also das funktioniert wirklich. Ich habe das eben selber so mich aus dem wieder rausgeholt. Das ist etwas, was ich dir wirklich empfehlen kann. Die Dinge, vor denen du einen Respekt hast, nicht zu vermeiden. Nicht darüber zu grübeln, sie nicht größer zu machen, sie nicht zu vermeiden, nicht davor davonzulaufen oder sonst irgendwas. Nicht irgendwo anders Sicherheit zu suchen, sondern wirklich dich damit zu konfrontieren. Aber es hat trotzdem einen Haken. Du erinnerst dich, der Körper ist in seiner Stressreaktion viel schneller als der Verstand. Das hatte ich dir vorher beschrieben. Ja, der reagiert automatisiert. Das ist der Rauchmelder, der sofort loslegt. Sicher ist sicher und so. Bevor du also die Situation bewerten kannst, also bevor du eben zum Nachdenken kommst, hat sich dein Körper schon in den Zustand versetzt, also in diesen Stress, in diese Stressreaktionszustand versetzt. Und du musst mit diesem gestressten Körper klarkommen. Sprich, du kannst nicht kontrollieren, ob dein Körper gestresst reagiert, sondern der ist dann gestresst und du musst dann damit umgehen. Und da ist es so, dass du nicht, und das wäre die nächste Reaktion, die wir oft haben, uns diszipliniert einfach so ignorieren, was da passiert, ja, sondern, und da kommt mein finaler Tipp, der mir auch total die Augen geöffnet hat, weil er so logisch ist, aber man natürlich über sowas genau nie nachdenkt, finde ich. Um den Stress wieder abzubauen, musst du so, also diesen körperlichen Stress, der ursprünglich dazu da war, zu dein Leben zu sichern, also dein Überleben, ja, um den wieder abzubauen, musst du so damit umgehen, wie du es als Urmensch getan hättest. Du flüchtest oder du kämpfst. Und das meine ich nicht im übertragenen Sinn, also eben nicht vermeiden, sondern das meine ich im wirklich wortwörtlichen Sinn. In diesen beiden Fällen war es nämlich ursprünglich so, dass der Körper in Bewegung gekommen ist. Egal, ob du flüchtest oder kämpfst, du läufst oder du haust oder was auch immer, es ist körperliche Bewegung da. Das heißt, das effektivste Mittel, um einmal so einen Schritt aus dieser Stresssituation rauszumachen für den Körper, um den Stress wieder abzubauen, ist einfach, oder empfehle ich dir, einen kleinen Sprint um den Häuserblock einzulegen oder auf einer Toilette ein paar Hampelmänner zu hüpfen. Oder wenn du die Möglichkeit hast, einfach auch mal eine Runde spazieren zu gehen Weil das reicht tatsächlich aus, um so die erste Stressreaktion wieder aus deinem Körper zu neutralisieren. Danach kannst du auch reingehen in körperliche Verhaltensweisen, wo ich sage, die der Körper mit Entspannung, also sozusagen gleichsetzt, wie zum Beispiel eine eben nicht flache, schnelle Atmung, sondern eine tiefe, langsame Atmung zum Beispiel und solche Dinge. Die Muskeln, die sich angespannt haben, wieder bewusst zu entspannen und solche Dinge. Das heißt, du kannst dann auch Übungen machen, die sozusagen diese, aber in erster Linie, im ersten Ding, was war die allererste Reaktion? Immer war Bewegung. Und die mach einfach, wenn du eine super stressige Situation hast, wenn du eine Situation hast, die ganz konkret ist, wo du weißt, was passiert und so. Hilft übrigens auch generell bei Stress. Dann beweg dich. Super simpel, super effektiv. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung entweder auf Apple oder Spotify da. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao.